2. Chronik, Kapitel 36, und Sie finden es auf dem Gottesdienstzettel und wir bleiben sitzen dazu. Und das Volk des Landes nahm Joachas, 609 vor Christus, den Sohn Josias und machte ihn in Jerusalem zum König anstelle seines Vaters. Joachas war 23 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate lang in Jerusalem. Und der König von Ägypten setzte ihn ab in Jerusalem und legte dem Land eine Abgabe von 100 Talenten Silber und 1 Talent Gold auf. Und der König von Ägypten machte Eliakim oder Jehoiakim seinen Bruder zum König über Juda und Jerusalem und änderte seinen Namen in Joachim. Sein Bruder Joachas aber nahm Necho und brachte ihn nach Ägypten. Joachim war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre lang in Jerusalem, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Da zog Nebukadnezar, der König von Babel, gegen ihn herauf und band ihn mit 2 ehernen Ketten, um ihn nach Babel zu bringen. Und Joachim, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Es war nach 8 Jahren, dass Joachim König wurde, und er regierte 3 Monate und 10 Tage lang in Jerusalem, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Aber um die Jahreswende sandte der König Nebukadnezar hin und ließ ihn nach Babel holen, samt den kostbaren Geräten des Hauses des Herrn. Und er machte Zedekia, seinen Bruder, zum König über Juda und Jerusalem. Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes, und er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der aus dem Mund des Herrn zu ihm redete. Auch alle Obersten und Priester samt dem Volk sündigten sich schwer nach allen Gräueln der Heiden und verunreinigten das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte, denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Da ließ er den König der Chaldäer gegen sie heraufziehen, der tötete ihre Jungmannschaft mit dem Schwert im Haus ihres Heiligtums und verschonte weder junge Männer noch Jungfrauen, weder Alte noch Hochbetagte. Alle gab er in seine Hand.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute Nachmittag findet bekanntlich das Endspiel der Fußball-WM in Moskau statt. Frankreich gegen Kroatien, Sie wissen das. Und schon der Begriff Endspiel klingt ja nach Spannung, nach Drama, nach einer Entscheidung, hinter die es kein Zurück mehr gibt. Endspiel. Nun, solange es nur ein Spiel ist, kann man das noch mit einer gewissen heiteren Distanz beobachten. Nicht jeder interessiert sich für Fußball. Mancher wird denken, ach, sollen die mal spielen, ob Viertelfinale, Halbfinale, Endspiel, ist mir doch ganz egal. Inzwischen wird der Begriff Endspiel aber auch als ein Bild, als eine Metapher für Vorgänge verwendet, die mehr sind als nur ein Spiel, etwa in der Politik. Neulich titelte der Spiegel über Verhandlungen der Großen Koalition: Das Endspiel hat begonnen. Wobei, was da als Endspiel angekündigt wurde, sich dann doch nur als ein lockeres Aufwärmtraining erwies. In unserem Bibeltext heute Morgen stoßen wir dagegen auf ein wirkliches Endspiel. Auf ein Endspiel im ernstesten Sinne. Auf ein tragisches Endspiel, das nichts mehr mit Spielerei zu tun hat. Und deswegen lautet unser Thema heute Morgen das Endspiel eines Volkes. Das Endspiel eines Volkes. Wenn Sie mitschreiben, nehmen Sie das als Überschrift. Und damit kommen wir nun zum zweiten Teil unserer Sommerpredigtreihe, die Mächtigen kommen und gehen. Sie erinnern sich vielleicht, vor 2 Wochen hatten wir unter diesem Motto, die Mächtigen und kommen und gehen, ein Einzelschicksal studiert. Und wer nicht dabei war, kann das über unsere Homepage beg-hannover.de nochmal nachhören. Ein Einzelschicksal, das Schicksal des Königs Ahab, der von seiner machtgierigen Frau Isabel in fatale Fehlentscheidungen hineingetrieben worden war und der am Ende krachend scheiterte, nachdem er eine Spur der Verwüstung zurückgelassen hatte, hinter sich her. Manchmal, da blitzt in Einzelschicksalen der Charakter einer ganzen Epoche auf. Und auch deshalb liefert uns die Bibel so viele Biografien, weil in diesen einzelnen Biografien plötzlich ein Licht fällt auf eine ganze Epoche. Aber die biblischen Schreiber beschränken sich nicht auf Einzelschicksale, sondern die biblischen Schreiber zeigen immer wieder auch ganze Epochen im Überblick. Und damit erklären sie uns die Geschichte aus Gottes souveräner Perspektive, ganze Epochen im Überblick. Und so einen Text haben wir heute vor uns. Dieser Text schildert wie im Zeitraffer die letzten 22 Jahre des Gottesvolkes Israel vor seiner Verbannung nach Babylonien. Das Endspiel eines Volkes. Und damit gehen wir in unserer Predigtreihe, die Mächtigen kommen und gehen, den zweiten Schritt. Vom Einzelschicksal eines Herrschers zur Dynamik einer ganzen Epoche. Man kann fragen, warum ist das für Christen, für unseren persönlichen Glauben so wichtig, in diesen geschichtlichen Dimensionen zu denken, in diesen geschichtlichen Dimensionen gewissermaßen zu leben, ganz bewusst? Warum können wir uns nicht nur auf unsere paar Jahre beschränken, in denen wir hier sind? Warum beschäftigt uns Gottes Wort so ausführlich mit historischen Epochen? Ja, nicht nur Israels, wie wir in der nächsten Predigt zu diesem Thema dann sehen werden, sondern auch mit universalgeschichtlichen Perspektiven. Das wird dann der dritte Schritt sein. Warum macht die Bibel das? Und das haben sich manche Christen in den ersten Gemeinden bestimmt auch gefragt. Warum sollen diese alten Geschichten aus dem Alten Testament für unseren Glauben so wichtig sein? Und Paulus hat ihnen eine praktische Antwort darauf gegeben. Paulus hat deutlich gemacht, Gott mutet uns diese Informationen zu, nicht aus Bildungsgründen, damit wir die antike Geschichte etwas besser kennen, sondern aus seelsorgerlichen Gründen, damit unser Herz richtig ausgerichtet wird. Und für uns als Christen in Hannover und wo immer Sie dann später diese Predigt im Internet hören, gilt ganz unverändert, was Paulus in 1. Korinther 10 sagt. Da zeigt der Apostel nämlich den roten Faden auf, der sich durch Israels Geschichte zieht. Dieser rote Faden, den man bezeichnen könnte als Gottes Fürsorge, Ungehorsam des Volkes, Verweigerung der Umkehr, Gottes Gericht. Und Paulus schreibt dann in 1. Korinther 10, Vers 6, das aber ist geschehen, nämlich dieses Gericht in der Wüste an Israel, uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust hatten, wie jene sie hatten. Und dann fügt er hinzu in Vers 11, 1. Korinther 10, Vers 11, dies Gericht, aber nämlich das Getötetwerden der ungehorsamen Israeliten durch die Schlangen, widerfuhr ihnen als Vorbild, gewissermaßen als abschreckendes Beispiel. Und Paulus fährt fort, es wurde aber aufgeschrieben, uns zur Warnung, uns zum Vorbild, Vers 6, uns zur Warnung, Vers 11. In dem Fall beruft Paulus sich auf das historische Beispiel der Wüstenwanderung, aber der Apostel hätte genauso gut an unser heutiges Kapitel 2. Chronik 36 erinnern können. Der rote Faden ist ein und derselbe. Und wir müssen diese Frage klären, liebe Gemeinde, heute Morgen. Warum uns geschrieben? Warum ist 2. Chronik 36 uns geschrieben? Wovor will Gott die Gemeinde Jesu warnen, wenn er uns das vorläufige Ende seines alttestamentlichen Volkes vor Augen führt? Was bedeutet Israels Schicksal 600 vor Christus für das Schicksal der BEG Hannover 2018 nach Christus? Das ist die Frage und das müssen wir jetzt herausbekommen. Und dazu müssen wir für ein paar Minuten eintauchen in jene schaurigen Jahre um 600 vor Christus. Es ist die letzte Epoche Israels, also genauer gesagt des Südreichs, vor der babylonischen Gefangenschaft. Und Sie haben auf Ihrem Gottesdienstzettel diese vier Regierungszeiten nochmal abgegrenzt, auch grafisch ist immer der Name des Herrschers dick gedruckt, dann das Jahr seiner Regierung, also erst Joahas 609 vor Christus, dann Eliakim oder Jehujakim, zwei Namen für dieselbe Person, 609 bis 598, dann ab Vers 8 Joachin oder Jehojachin regierte nur drei Monate, 597 vor Christus und schließlich Zedekia, 597 bis 586. Das sind die vier. Das ist das Endspiel eines Volkes. Und wenn man sich das anguckt, kann man sagen, was für eine blühende Tradition stand hinter diesen Königen. Die saßen immerhin noch auf dem Thron Davids, des großen Davids. Die saßen auf dem Thron Salomos. Welche ehrbare Geschichte konnten sie erzählen, aber auch wie viele dunkle Kapitel hat es gegeben. Denken wir nur an die Reichsteilung unter Salomo und dann standen plötzlich Nordreich und Südreich verfeindet gegeneinander, Rehabiam gegen Jerobiam und so ging das weiter von Generation zu Generation. Dann wird das Nordreich 722 nach Assyrien verbannt, dann der Überlebenskampf des Südreichs Juda in einer bis heute umkämpften Region dort. und immer das Wechselspiel zwischen frommen und gottlosen Herrschern. Und schließlich ein letztes Aufbäumen unter Josia. Josia, der letzte große Lichtblick. In seiner Amtszeit noch einmal eine echte Reformation. Da haben sie Gottes Wort noch mal ganz neu ernst genommen, wollten noch mal gehorsam werden. Sie sind geistlich aufgewacht. Und weil sie geistlich aufgewacht sind, sind sie auch geistig aufgewacht. Allen voran der König. Aber da war schon klar, Josias Treue würde Gottes Gericht hinausschieben, aber nicht mehr ganz verhindern können. Spätestens seit Manasse, das war der Josia vorausgegangen war, spätestens seit Manasse war der Point of No Return erreicht gewesen. Spätestens seit Manasse hatte Gott gesagt, wie wir das in 2. Könige 23 nachlesen, dass es keine letztendgültige Bewahrung vor dem Gericht und vor der Verbannung mehr geben würde. 2. Könige 23, 26, doch wandte sich der Herr nicht ab von der Glut seines großen Zornes, womit er über Juda erzürnt war, um alle Herausforderungen willen, mit denen Manasse ihn herausgefordert hatte. Da war das Maß voll. Und dann nochmal dieses positive Aufbäumen unter Josia. 30 Jahre mehr Zeit zur Umkehr für viele Einzelne. Und als Josia schließlich stirbt und als Josia von Gott heimgerufen wird, da ist diese Schussfahrt in die Verbannung nicht mehr aufzuhalten. Das Endspiel dieses Volkes hat längst begonnen. Hat begonnen mit diesen letzten vier Königen, die noch auf Josia folgen, von denen wir hier gelesen haben. Und diesen letzten Königen bleiben zusammen gerade noch mal 22 Jahre. Das ist nicht viel. Josia hatte über 30 Jahre regiert. Und in diesen letzten 22 Jahren dieser letzten vier Könige gibt es drei Deportationswellen, mit denen Israel weggeholt wird und zurück bleibt ein verstörtes, zerstörtes, verödendes Land und ein gefangenes Volk im Exil, hunderte von Kilometern entfernt in Babylonien und so ein paar Leute von der Landbevölkerung, die mal gerade die letzten Äcker noch beackern dürfen. Die Bibel berichtet über dieses Drama, über diese Schussfahrt, über dieses Endspiel. In unserem Text hier, 2. Korinther 36, das geht bis Vers 23. Ich empfehle sehr, das Ganze mal zu lesen. Und parallel dazu in 2. Könige 23 bis 24. Und nun haben verschiedene Ausleger darauf hingewiesen, einfach weil das so auffällig ist, dass man den Eindruck hat, der biblische Schreiber hastet geradezu durch diese 22 Jahre. Er macht richtig Tempo, er hält sich nicht groß bei den einzelnen Namen auf, er hakt Namen für Namen für Namen ab und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und macht ihn in Jerusalem zum König anstelle seines Vaters. Und dann kommen diese kurzen Angaben, 23 Jahre, regierte 3 Monate lang und dann dieser Hinweis, der König von Ägypten setzte ihn ab, legte dem Land eine Abgabe von 100 Talenten und einem Talent Gold auf. Der nächste, und der König von Ägypten machte Eliakim oder Jehoiakim, sein Bruder, zum König über Juda und Jerusalem, änderte seinen Namen. Sein Bruder Joahas aber nahm Necho und brachte ihn nach Ägypten. Und dann dieser Joachim, 25 Jahre alt, regiert 11 Jahre und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und dann Vers 8, Joachim oder Jehoiachin, sein Sohn wurde König an seiner Stelle. Es war nach 8 Jahren, dass Joachim König wurde, regierte 3 Monate, 10 Tage lang in Jerusalem. Und dann wieder greift Nebukadnezar ein und schließlich macht er Zedekia, den Bruder Joachins, zum letzten König über Juda und Jerusalem. Und er regiert nochmal 11 Jahre lang und er tat, was böse war in den Augen des Herrn und demütigte sich nicht vor den Propheten Gottes. Es geht mit Tempo, es geht mit Hast durch diese Verse hindurch. Und der Ausleger Dale Ralph Davis hat es gut eingefangen. Er sagt, man gewinnt den Eindruck, dass der Schreiber sich beeilt. Er schildert 4 Königsherrschaften innerhalb von 22 Jahren in einer hastigen Aneinanderreihung. Und seine Botschaft ist einfach. Innerhalb von 22 Jahren war Jerusalem am Ende. Und ein anderer Ausleger verwendet ein anderes Bild für diesen Schluss. Teil. Er sagt, das Ende kommt bemerkenswert schnell. Als ob ein Raubvogel, nachdem er vorher lange gekreist ist, jetzt schnell hinabstürzt, um seine Opfer zu fangen. Und wir fragen, warum dieses hastige Tempo? Das ist ja kein Zufall, dass Gottes Wort es an dieser Stelle so beschreibt und nicht anders. Weil die Schreiber es schnell hinter sich bringen wollten? Ich denke, vielmehr noch, weil sie diese beängstigende Dynamik deutlich machen wollen, mit der Israel auf den Abgrund zuläuft. Der Zug ist jetzt nicht mehr zu stoppen. Er ist nicht mehr aufzuhalten. Die Mächtigen kommen und gehen und kommen und gehen. Und manchmal gehen sie quälend langsam, dass man sagt, wie lange muss der oder die sich noch halten? Wie lange wird dieses Regierungs, Paket gewissermaßen noch andauern und manchmal geht es rasend schnell. Und das Dramatische daran, derjenige, der dieses Tempo bestimmt, derjenige, der diese Dynamik bewirkt, ist der heilige Gott selbst. Israel taumelt dem Gericht entgegen. Aber nicht, weil Gott die Kontrolle über die Geschichte verloren hätte oder weil Gott die Kontrolle über sein Volk verloren hätte, sondern im Gegenteil, weil er seine immer wieder wiederholten Ankündigungen wahrmacht. Und das ist die erste Warnung, die uns aus diesem Text entgegenklingt. Gott hält auch sein Gerichtswort. Das ist Punkt 1. Gott hält auch sein Gerichtswort. Wenn wir mit Paulus sagen, uns zur Warnung, Gott hält auch sein Gerichtswort. Also, dass Gott sein Verheißungswort hält, das haben wir ja schon in vielen Predigten bewiesen. Aber, liebe Leute, wir müssen bedenken, Gott ist nicht nur treu und berechenbar in dem, was er verspricht, sondern Gott ist auch treu und berechenbar in dem, was er als Gericht ankündigt, beziehungsweise androht. Wir neigen, denke ich, manchmal dazu, Gott als Heilsprophetien ernster zu nehmen als seine Gerichtsansagen. Und es gibt ja diesen landläufigen Irrtum, dass man meint, im Alten Testament hätten wir es mit dem Gott des Zornes und des Gerichts zu tun und im Neuen Testament nur noch mit dem Gott der Liebe. Jeder Bibelleser weiß, dass das absolut nicht stimmt. Man kann das ganz leicht widerlegen. Auch im Alten Testament ist ganz viel von Gottes Erbarmen und Güte und Langmut die Rede. Psalm 103 und viele, viele andere Beispiele. Und auch im Neuen Testament ist ganz viel vom Gericht und vom Zorn Gottes die Rede. Denken Sie Römer 1 oder denken Sie daran, dass niemand so deutlich über die Hölle gesprochen hat und so oft über die Hölle gesprochen hat wie der Herr Jesus. Und es ist ein und derselbe Gott. Sonst würde Paulus ja nicht behaupten, dass die Berichte des Alten Testaments über das Gericht an Israel uns im Neuen Testament zur Warnung geschrieben worden sind. Es ist ein und derselbe Gott. Ja, Gott hält auch sein Gerichtswort. Die Vertreibung Israels war spätestens seit Manasse endgültig festgeklopft. Und besonders deutlich zum Beispiel hatte das der Prophet Jeremia geschrieben. Jeremia 25 etwa. Da können Sie das nachlesen. Ab Vers 9, Jeremia 25. Hören wir mal, wie deutlich Gott es angekündigt hat. Siehe, so sende ich nach allen Geschlechtern des Nordens, sagt Gott, und hole sie herbei und sende zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel. Also Nebukadnezar handelt hier gewissermaßen im Auftrag Gottes. Und lasse sie kommen über dieses Land, nämlich über Israel und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum. Und ich will sie dem Bann preisgeben und sie zum Entsetzen und zum Gespött und zu ewigen Trümmerhaufen machen. Und ich will unter ihnen aufhören lassen das Jubel und Freudengeschrei, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Klappern der Mühle und das Licht der Lampe. Und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen werden, zur Wüste. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Und zu diesen Völkern gehört eben auch Gottes eigenes Volk Israel. Das hatte Gott deutlich gesagt. Und Gottes Wort zeigt, was hier geschieht, das ist Gottes Handeln. Das ist nicht die Folge einer zufälligen geschichtlichen Machtkonstellation. Schauen Sie mal in 2. Chronik 36, Vers 17. Da heißt es, da ließ er, nämlich Gott, den König der Chaldäer gegen sie heraufziehen. Das ist nicht ein Zufall. Das ist nicht, dass der König der Chaldäer plötzlich besonders viel Mut und gute Koalitionspartner hat, sondern das ist Gott. Und genauso kann man das nachlesen in 2. Könige etwa über die Regierung des Jehoiakim. Also das ist die Nummer 2 in diesem Quartett. Da heißt es in 2. Könige 24, Vers 2 und 3, da sandte der Herr Truppen gegen ihn. Und die sandte er gegen Juda, um es zugrunde zu richten nach dem Wort des Herrn, das er durch seine Propheten geredet hatte. Fürwahr, nach dem Wort des Herrn kam das über Juda, damit er sie von seinem Angesicht hinwegtäte, um der Sünden Manasses willen, für all das, was er getan hatte. Das ist Gott. Das ist kein historischer Zufall. Das ist keine spezifische Machtkonstellation. Das ist Gott. Und dieser Nummer 3, dem Jehoiachin gegenüber, wird es genauso deutlich gemacht. Nebukadnezar vollstreckt den Willen des lebendigen Gottes, sodass Gott sogar von meinem Knecht Nebukadnezar sprechen kann. Gott hält auch sein Gerichtswort. Und Gott lässt das Gericht also nicht nur zu. Gott verfügt das Gericht. Das ist also die erste Warnung, die uns aus diesem Bericht anspricht. Dietrich Bonhoeffer hat das gut auf den Punkt gebracht. Er schreibt, der Prophet im Alten Testament wird zum Propheten Gottes gerade auch durch die Zornesverkündigung. Auch das muss in der christlichen Gemeinde gewagt werden. Diese Liebe Gottes wird dem Menschen zum Gericht, wenn er nicht hört, nicht glaubt, nicht nachfolgt. Zitat Ende. Das ist die erste Warnung. Gott hält auch sein Gerichtswort. Und wir kennen auch viele Beispiele aus dem Neuen Testament. Denken Sie etwa an die Gemeinde in Ephesus. dort gegen Ende des ersten Jahrhunderts, der Gott sagt, du hast dich innerlich von mir entfernt, du hast die erste Liebe mir gegenüber verraten. Und dann sagt Gott in Offenbarung 2, Vers 5, der Herr Jesus schreibt das dieser Gemeinde durch Johannes: Bedenke, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Was wurde aus dieser Gemeinde in Ephesus? Sie hielt sich nach allem, was wir wissen, bis ins 5. Jahrhundert und verschwand dann. Oder denken wir an die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung 3, ein späteres Sendschreiben, wo Jesus ihnen schreiben lässt, Offenbarung 3, Vers 16, weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Oder erinnern wir uns an dieses krasse Beispiel aus der Apostelgeschichte. Sie wissen, dieses Ehepaar Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5, Vers 4. Die hatten die Gemeinde belogen, sie hatten die Apostel hintergangen und Jesus richtet sie drastisch, indem er erst den einen und dann den anderen tot zusammenbrechen lässt in der Gemeindeversammlung. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott belogen. Gott hält auch sein Gerichtswort. Gott meint, was er gesagt hat. Und darum steht hier dieser erschütternde Satz am Ende von Vers 16. Was ist wahrscheinlich der tragischste Satz dieses ganzen Textes? Bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Dass keine Heilung mehr möglich war. Es ist ein Unterschied, wenn jemand die medizinische Diagnose erfährt, es ist keine Heilung mehr möglich. Dann kann er sich immer noch zu Gott flüchten. Und noch viel wichtiger, als dass er gesund wird, ist, dass er Vergebung seiner Sünde und ewiges Leben bekommt. Aber hier steht, dass keine Heilung mehr möglich war. Und in 2. Könige 24 erklärt Gott das noch weiter. Vers 4, 2. Könige 24, Vers 4 und sagt, Yahweh wollte nicht vergeben. Yahweh wollte nicht mehr vergeben, verstehen wir? Das ist derselbe Gott, von dem Psalm 103, Vers 10 sagt, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Das ist derselbe Gott, von dem es in 2. Mose 34 heißt, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist derselbe Gott, von dem Hesekiel 18 schreibt in diesen berühmten Sätzen, Hesekiel 18, Vers 23, dass Gott sagt, oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht viel mehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Und Hesekiel 33, Vers 11 geht es dann in diesem Ton weiter. Spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Das ist Gott. Und auch im Fall der Könige hatte Gott ja diese Absicht, diese Grundhaltung immer wieder bewiesen. Und das ist ein zweites, was wir hier lernen. Erstens, Gott hält auf sein Gerichtswort. Zweitens, Gott schickt seinen Umkehrruf voraus. Das ist das Zweite, was Sie unbedingt festhalten müssen. Gott schickt seinen Umkehrruf voraus. Das Gericht kam ja nicht postwendend auf die Sünde, sondern dem Gericht war ja etwas anderes vorausgegangen. Was lag denn zwischen der Sünde und dem Gericht? Das ständige Rufen und Warnen und Mahnen und Locken und Werben Gottes um seine Leute. Und schauen Sie mal, wie intensiv Gott das gemacht hat. Vers 15 in unserem Text. Da heißt es, Vers 15, und wenn ich kein Buch dazu sage, es ist immer 2. Chronik 36. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte, denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und mit seiner Wohnung. Deutlicher kann man es doch nicht sagen. Er schickte sie früh, das heißt gleich. Er ließ sein Volk nicht lange warten, nicht lange erst in seine falsche Richtung gehen, sondern er schickte sie früh. Er schickte sie, so steht es hier, immer wieder. Gott hat nicht gesagt, wenn ihr es beim ersten Mal nicht kapiert habt, kriegt ihr noch eine zweite Chance und dann ist finito. Er schickte sie immer wieder, geduldig, mehr als einmal. Und er tat dies, wie heißt es hier, mit Erbarmen. Er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Das ist der Gott von Psalm 103. Natürlich ist er es. Und wie reagiert Zedekia? Schauen Sie hin, Vers 12, wie reagiert er denn? Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Und er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der aus dem Mund des Herrn zu ihm redete. Er geht nicht auf Gottes Wort ein. Es prallt an ihm ab. Und Vers 13 fehlt hier auf unserem Zettel. Vers 13 lese ich Ihnen noch vor. Da steht dann, dazu fiel er ab von dem König Nebukadnezar. Also er versucht irgendwie eine eigenmächtige politische Selbstbefreiung, einen Befreiungsschlag, der nicht funktioniert. Und was wird hier gesagt über Zedekia? Und er wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, sodass er nicht zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehren wollte. Er versteift seinen Nacken, heißt das hier, eigensinnig, störrisch, stur gegenüber Gott. Das heißt, er weigert sich, seine Sünde einzusehen. Er weigert sich, seine Sünde zu bekennen. Er weigert sich, sich überführen zu lassen. Und er lässt Gott nicht an sein Inneres ran. Er verstockt sein Herz. Er lässt Gott nicht an sein Inneres ran. Er ist nicht bereit, sich selbst zu prüfen. Er ist nicht bereit, Gottes Standard gegen sich geltend zu machen. Und er ist nicht bereit, Sünde zuzugeben. Und genau die gleiche Not finden wir bei den drei Kollegen. Joachas, Jehoiakim, Jehoiachin. Sie alle taten, was böse war in den Augen des Herrn. Merken wir, dass diese Männer sind nicht mehr erreichbar für Gott, für Gottes warnenden, für Gottes werbenden Umkehrruf. Und bei Zedekia wird dieser Zustand sehr eindrücklich beschrieben. Eben, er wird nicht beschrieben durch einzelne Taten, das haben Sie gemerkt, sondern es wird seine Herzenshaltung aufgezeigt. Das Problem ist nicht, dass er das eine oder andere falsch gemacht hat, sondern dass er sich in seinem Innersten gegen Gott verstockt hat. Wie steht es um meine Herzenshaltung? Diese Herzenshaltung, die können wir eins zu eins auf uns Sünder im Jahr 2018 übertragen. Er versteifte seinen Nacken, er verstockte sein Herz, er weigerte sich, die Worte anzunehmen, die Gott ihm durch seine Boten, durch sein Wort ausrichten ließ. Wie steht es um meine Herzenshaltung? Wie korrekturbereit bin ich? Wenn wir diese alten Quellen lesen, dann haben wir ein Problem. Sie beschreiben praktische Auswirkungen von Sünden, die bei uns so in der Regel nicht vorkommen. Also wir beten nicht zu kanaanäischen Götzen. Wir errichten keine zusätzlichen Opferstätten. Wir lassen unsere Kinder nicht durchs Feuer gehen. Das ist gewissermaßen die historische Differenz. Aber in unserer Zeit hat die Sünde in der Regel eine andere äußere Form. Sie wird praktisch anders ausgeübt. Aber sie kommt aus dem gleichen unbußfertigen Herzen. Das ist das Problem. Götzendienst. Was ist uns so wichtig, dass wir dafür Gottes Sache hinten anstellen? Wem huldigen wir? Was vergötzen wir? Unser Geld? Unsere Ehre vor Menschen? Unsere wirtschaftliche Absicherung? Unsere Ruhe? Unser Auto? Unsere Traditionen? Unseren Stolz? Das ist wahrscheinlich die schlimmste Auswirkung des Stolzes, dass er verhindert, dass ich mich vor Gott als Sünder bekenne. Und für viele Menschen ist ihr Stolz ihr Götze. Weil sie sagen, also ich bin ja zu einer ganzen Menge von Zugeständnissen bereit, aber mich vor Gott als Sünder zu beugen, zu demütigen, sorry, das ist zu viel. Aber Gott schickt seinen Umkehrruf voraus. Gott ruft uns immer wieder zur Umkehr, wenn er seinen Finger in unser Gewissen legt. Und die Frage ist, wie wir dann reagieren. Sind wir noch korrekturfähig? C.S. Lewis hat einmal bemerkt, dass es, wenn man in die falsche Richtung läuft, nichts Fortschrittlicheres gibt als die Umkehr. Wenn man in die falsche Richtung läuft, sagte, gibt es nichts Fortschrittlicheres als Umkehr. Und Manfred Siebald hat daraus ein Lied gemacht. Er hat geschrieben, dann ist es Zeit, dann ist es höchste Zeit, uns auf der Stelle umzudrehen und den Weg zurück nach vorn zu gehen. Den Weg zurück nach vorn zu gehen, weil das Fortschrittlichste ist, wenn man in die falsche Richtung läuft. Bevor Gott sein Gericht schickt, kommt immer sein Umkehrruf für sein Volk, für seine Gemeinde, für einzelne Menschen. Und genau das wollen sie nicht. Joachas will nicht, Jehoiakim will nicht, Joachin will nicht, Zedekia will nicht, wie der Herr so es gescherre. Sie wollen alle nicht. Und dann lesen wir in Vers 16, dass auch die anderen nicht wollen. Aber sie verspotteten die Boten Gottes, verachteten seine Worte. Ja, das gesamte Volk ist hier betroffen. Und sie verspotteten die Propheten. Wie hatte Jehoiakim zum Beispiel sich über Jeremia lustig gemacht und die Propheten verhöhnt? Das ist ein solches Beispiel. Also das ist hier der zweite in diesem Bund. Sie können das nachlesen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen uns anzuschauen. In Jeremia 36, ab Vers 21, Da wird dieser Jehoiakim durch Gottes Wort wirklich gewarnt. Und er lässt sich sogar die Schriftrolle schicken von einem Mitarbeiter, oder er lässt sie sich bringen, diese Schriftrolle, in dem Gottes Warnung steht. Und wissen Sie, was er damit macht? Es wird dann so beschrieben in Jeremia 36, Vers 21, wie man die Worte der Schrift Gottes vor den Ohren des Königs und den Ohren der Fürsten vorliest. Und der König sitzt im Winterhaus, denn es war im 9. Monat, und der Kohlentopf brannte vor ihm. Also es war so eine Art Winterresidenz. Und dann brennt dann dieser Kohlentopf. Vielleicht haben sie auch noch einen Eintopf drauf gekocht, ich weiß es nicht. Und es geschah, heißt es dann so oft, Jehudi, also der das liest, 3 oder 4 Spalten gelesen hatte. Was macht der König? Schnitt er sie mit dem Schreibermesser heraus und warf sie in das Feuer, das im Kohlentopf war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlentopfes verbrannt war. Ja, das ist eine Verhöhnung des Wortes Gottes. Er lässt sich das vorlesen und dann schneidet er Vers für Vers von der Rolle ab und macht Brennholz draus. Und eine gespenstische Szene, Vers 24. Und es war niemand, der darüber erschrak. Das war schlimm. Es war keiner, der dachte, was passiert hier? Es war keiner, der Angst vor dem Gericht Gottes bekam. Der König zerschneidet das Wort Gottes vor aller Augen, schmeißt es in den Kohlentopf. Und es war keiner, der darüber erschrak. Das ist die Situation. Und der Jesus hat diese Geschichte seines Volkes mit ganz ähnlichen Worten beschrieben, im Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Sie haben die Propheten verfolgt. Und wissen Sie, das ist das Tragische. Das Exil kommt nicht, weil sie gesündigt haben, sondern das Exil kommt, weil sie die von Gott angebotene Versöhnung abgelehnt haben. Deswegen kommt das Exil. Nicht, weil sie gesündigt haben. Keiner wird in der Hölle landen, weil er gesündigt hat. Sondern jeder, der in der Hölle am Ende endet, endet dort, weil er Gottes Vergebung ausgeschlagen hat. Und sie treiben es weiter. Sie spannen den Bogen immer weiter. Sie fordern Gott so lange heraus, bis die rote Linie überschritten ist und es dann in Vers 16 heißt, dass keine Heilung mehr möglich war. Und dabei zeigt sie ein drittes, was wir in diesen Versen für uns hören müssen, liebe Gemeinde. Erstens, Gott hält auch sein Gerichtswort. Zweitens, Gott schickt seinen Umkehrruf voraus. Drittens, die größte Gefahr kommt von innen. Hören Sie das deutlich. Die größte Gefahr kommt von innen. Es gab ja immer wieder Zwischenhochs. Es gab ja immer wieder erfreuliche Verzögerungseffekte bei dieser Schussfahrt ins Gericht. Gläubige Könige, die Gott gedient haben, die predigen ließen oder zum Teil selber gepredigt haben. Und Gott hat immer wieder Liebe geübt, Geduld geschenkt, Erbarmen wirksam werden lassen. Aber es kam nicht zu einer nachhaltigen Veränderung der Herzen weiter Teile des Volkes. Und hier steht eben in Vers 13, halsstarrig, er verstockte sein Herz. Die größte Gefahr kommt von innen. Der englische Politiker Richard Cobden im 19. Jahrhundert hat den nachdenklichen Satz geprägt. Er hat gesagt, jede große Nation scheiterte durch Selbstmord. Jede große Nation scheiterte durch Selbstmord, Richard Cobden. Und er dachte dabei zum Beispiel an das Römische Reich. Und er wollte sagen, jede Nation scheitert an sich selbst. Jede Nation scheitert an ihrem moralischen oder ihrem geistlichen Verfall. Und das gilt für Israel auch. Es waren nicht die Angriffe von außen, das war nicht das Hauptproblem. Nicht die Babylonier, nicht die Ägypter, nicht die militärischen Machtverhältnisse, sondern die Verdorbenheit und die Fäulnis im Inneren. Und für die war keine Heilung mehr möglich, weil man den einzigen Arzt, den es gegeben hätte, verworfen hat. Und weil man ihn nicht mehr wollte. Und darum war das gerechte Gericht Gottes am Ende nicht mehr aufzuhalten. Das ist das Problem. Es kam unausweichlich. Liebe Gemeinde, es schaudert einem, wenn man sich die jüngere Geschichte unseres Volkes vor Augen führt. Also ich meine damit die Geschichte nach 45. Wenn ältere Geschwister noch berichten nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die Kirchen zunächst voll gewesen waren, wie es offensichtlich bei vielen Menschen eine Sehnsucht und eine Erwartung gegeben hatte, von Gott eine Hilfe zu erfahren und wie dieses Interesse an Gott bei den meisten nur kurzlebig war. Und irgendwann spielte sich das dann alles ein mit dem Wirtschaftswunder. Und jetzt wandte man sich den Götzen zu. Der Wohlstand, der eigenen Karriere. Und sicherlich ist dieses auch mitverschuldet worden durch vieles, was damals gepredigt wurde. Weite Teile der Kirchen haben eben nicht das Evangelium gepredigt, haben nicht zu Jesus gerufen, haben nicht gesagt, Leute, jetzt danken wir Gott, dass er uns die Chance dieses Neuaufbaus gibt. Und jetzt lasst uns ihm dienen. Sondern sie haben die Bibelkritik immer mehr ausgebreitet, haben schon den Kindern im Religionsunterricht der Grundschulen gesagt, dass es nicht wahr ist, was in der Bibel steht. Die Obersten der Priester, heißt es hier in Vers 14, die Bischöfe, die Pfarrer, sie haben mitgemacht. Eine der ersten Institutionen, die jubelnd zugestimmt hat, als der Bundestag die Ehe für alle beschloss, im September letzten Jahres, war die EKD, also die offizielle Vertretung der evangelischen Landeskirchen in Deutschland. Gehörte zu den ersten Institutionen, die das bejubelt hat und die diese fatale, durch ein Parlament verfügte Abschaffung der Schöpfungsordnung begrüßt hat. Die größte Gefahr kommt von innen. Und was für Nationen gilt, das lässt sich auch auf die einzelne Lebensgeschichte anwenden. Nicht die Angriffe von außen gefährden uns. Nicht Verleumdung, nicht Verfolgung, nicht üble Nachrede, nicht Ungerechtigkeiten, die wir erleben. Sondern die Fäulnis von innen. Böse Gedanken, Misstrauen gegenüber unseren Herrn, Festhalten an Schuld, Unbußfertigkeit, Ehrsucht, Selbstgerechtigkeit, eben verstocktes Herz und versteifter Nacken. Und der Jesus hat das ja gesagt in Markus 7, Vers 15. Nicht was aus dem Menschen herauskommt, ist nicht was in den Menschen hineinkommt, verunreinigt ihn, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt. Und Markus 7, Vers 21, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Boshaftigkeit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft, all das Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Markus 7, Vers 21, folgende. Die größte Gefahr kommt von innen. Oder bezogen auf die Gemeinde. Nicht diese Herausforderung mit der Immobilie, die wir zu lösen haben, ist unsere größte Herausforderung. Wir müssen dafür eine Lösung finden und wir sind fleißig dabei und wir beten, dass Gott das alles richtig werden lässt und wir müssen da treu sein und unsere Hausaufgaben machen. Das ist alles wichtig. Aber nicht von dort her rührt irgendeine Gefahr, von irgendetwas Äußerem. Sondern die Frage nach unserer Herzenshaltung zum Herrn, das ist immer wieder das Entscheidende, worauf wir, jeder von uns, am meisten achten muss. Hier ist jeder von uns immer wieder gefordert, sich selbst zu prüfen, wie steht es mit meiner Herzenshaltung dem Herrn gegenüber, mit meinem eigenen geistlichen Leben, mit meiner Bereitschaft zur Demut vor Jesus und mit meinem inneren Streben danach, die Prioritäten seinem Willen unterzuordnen. Das ist die viel gravierendere Frage. Und darum mahnt uns der Herr, ihr Lieben, dass wir regelmäßig auf unsere geistliche Hygiene achten. Dass wir aus seinem Wort leben, dass wir von seiner Vergebung leben, dass wir in seiner Nähe leben. Denn die größte Gefahr kommt von innen. Und der Einzige, der uns davor schützen kann, ist der Herr selbst. Und wenn wir diesen Schutz wegwerfen, wie es Israel gemacht hat, dann gibt es nichts mehr, was uns vor seinem Gericht retten könnte. Und damals ging es dann sehr schnell. Dieses Kapitel bekommt ein sehr steiles Gefälle. Das Abwärtstempo wird immer schneller und ja, es wird dann sehr brutal. 605, die erste Deportation nach Babylon. Dann versucht Jehoiakim eine aussichtslose Rebellion. Er wird von der babylonischen Armee verhaftet. 597 kommt Jehoiachin an die Macht. Das ist hier Vers 8. Jehoiachin kann sich mal gerade 3 Monate halten. Dann führt die babylonische Armee den zweiten Schlag. Und Jehoiachin muss sich mit seiner ganzen Familie und den führenden Männern, den Babyloniern, ergeben. Das ist die zweite Deportation. Und da wird nicht nur die königliche Familie weggeschleppt, sondern weitere 10.000 Gefangene. Die Führungsschicht, die Militärs, die Facharbeiter. Sehr schnell geht das alles. Und dann versucht Nebukadnezar einen Schachzug zur Befriedigung der Situation. Er setzt nämlich Zedekia, also einen weiteren Sohn Josias, das ist hier die Nummer 4, nochmal dort in Israel ein. Weil dieser Zedekia zunächst sehr Babylon-treu ist. Der hat so einen opportunistischen Zug gehabt. Das hat Nebukadnezar offensichtlich sehr schnell gemerkt und hat gesagt, das ist hier mein Mann. Der wird meine Interessen hier wahrnehmen und er setzt diesen Zedekia ein. Das wahrte gleich noch so ein bisschen die scheinbare Kontinuität mit Israels Königen. Und dieser Zedekia ist dann wirklich der letzte König Israels, bevor alle Israeliten, sofern sie überleben, im Exil in Babylonien landen. Und dann folgen 70 Jahre in der Fremde. Und in all dem handelt Gott. Und wissen Sie, was in all dem noch tröstlich ist? Selbst Nebukadnezar muss unfreiwillig beweisen, dass er letztlich nur Gottes Willen ausführt. Nur Gottes Willen ausführt. Ich will Ihnen das an einem Detail zeigen, was man ganz schnell überliest, aber was wichtig ist. 2. Könige 25, Vers 6 bis 7. Da wird Folgendes gesagt, und das ist sehr ermutigend im Hinblick auf Gottes Macht. Da wird über Zedekia gesagt, 2. König 25, Vers 6, sie aber fingen den König und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla, und man sprach das Urteil über ihn. Also Ribla, so circa 300 Kilometer nördlich von Jerusalem, das war ein Stützpunkt der babylonischen Armee. Dort hielt sich Nebukadnezar auf, dort führen sie den Zedekia hin, dort spricht ihm Nebukadnezar das Urteil. Und jetzt passen Sie auf, hier erfüllt die babylonische Armee gleich zwei biblische Prophetien auf einmal. Zwei biblische Prophetien auf einmal. Zunächst die Prophetie aus Jeremia 32. Da wurde gesagt, Zedekia wird als Gefangener dem babylonischen König ins Auge sehen. Jeremia 32, 4 und 34, 3. Er wird als Gefangener dem babylonischen König ins Auge sehen. Das geschieht in Ribla. Er begegnet Nebukadnezar, vor seinen Augen werden seine Söhne umgebracht und ihm selbst werden die Augen durchstochen. Er wird also blind gemacht. Und dann kommt der Abtransport nach Babylonien und da erfüllt sich die zweite Vorhersage, nämlich aus Hesekiel 12, Vers 13. Da war die Ankündigung, ich will Zedekia nach Babel führen, in das Land der Chaldäer, aber er wird es nicht sehen und dort sterben. Verstehen Sie? Und es ist beides geschehen. Erst haben Sie gesagt, er wird Nebukadnezar sehen. Ich will ihn nach Babel führen, aber er wird es nicht sehen. Was ist damit gemeint? Jetzt ist es klar. Er wird erstmal nach Ribla geführt, zu diesem Stützpunkt. Dort sieht er Nebukadnezar. Ihm werden die Augen ausgestochen. Und dann wird er von diesem Stützpunkt aus weiter nach Babylon transportiert. Und er landet dann dort, im Land der Chaldäer. Aber er sieht es nicht, weil er vorher schon erblindet ist. Und so sorgt Gott durch Nebukadnezar dafür, dass diese beiden sehr spezifischen Prophetien wortwörtlich erfüllt werden. Das ist Gottes Macht. Gott handelt, Gott übt auch dieses Gericht. Und jetzt sagt Paulus, was jenen widerfuhr, das ist uns zur Warnung geschrieben. Gottes Gericht ist eine Realität. Gott schaut nicht für immer zu. Gott lässt uns nicht immer und immer und immer und immer weitermachen, sondern Gott hält auch sein Gerichtswort. Gott schickt seinen Umkehrruf voraus. Und die größte Gefahr kommt von innen. Und kein Mensch soll sich einbilden, er könne sich da als Einzelner heraushalten oder wegducken. Und das sehen wir an einer vierten kleinen Beobachtung. Viertens, Mitläufer sind mitschuldig. Schauen Sie, diese Berichte konzentrieren sich natürlich auf die jeweiligen Könige. Aber auch die anderen werden nicht vergessen. Sehen wir Vers 16. Aber sie spotteten die Boten Gottes. Wer ist dieses Sie? Das ist ein Plural. Damit sind alle Leute gemeint dort, nicht nur der Chef. Und dann werden in Vers 17 die verschiedenen Altersgruppen genannt. Da ließ er den König der Chaldäer gegen sie heraufziehen. Der tötete ihre Jungmannschaft mit dem Schwert im Haus ihres Heiligtums und verschonte weder junge Männer noch Jungfrauen, weder Alte noch Hochbetagte. Alle gab er in seine Hand. Mitläufer sind mitschuldig. Es kommen fast alle Gruppen vor. In 2. Könige 24 werden die Handwerker noch erwähnt, die Schlosser, die Soldaten. Mitläufer sind mitschuldig. Und das heißt, wenn Gottes Gericht kommt, dann gibt es keine Zuschauerplätze. Keine Zuschauerplätze, sondern jeder wird sich für seinen Anteil an Schuld verantworten müssen. Denn Gottes Wort ergeht an jeden. Gottes Gebote gelten für jeden. Und keiner kann sich aus der Verantwortung stehlen mit dem Hinweis darauf, er habe ja nicht so viel Einfluss und Möglichkeiten gehabt. Sondern Gottes Frage richtet sich an jeden von uns. Hast du versucht, mir treu zu sein? Mitläufer sind mitschuldig. Und darum unterscheidet das Alte Testament ja auch zwischen der Mehrheit des Volkes, die den Weg in die Irre geht, und diesem Überrest, dieser Minderheit, zu der man sich aber immer entscheiden muss. Im Endspiel einer Nation sind nicht nur die Führungsspieler gefragt, sondern jeder Einzelne hat seine persönliche Verantwortung zu tragen. Und keiner darf sich zurückziehen und sagen, ich bin nur so ein kleines Rädchen im Getriebe. Ich habe ja nichts bewegen können, deswegen habe ich auch keine Schuld und keine Verantwortung. Ich habe immer nur funktioniert. Nein. Mitläufer sind mitschuldig. Und dann die letzte Beobachtung. Und ohne diese letzte Beobachtung darf ich Sie nicht aus dieser Predigt entlassen. Denn so dunkel dieses letzte Kapitel ist, und es ist ein dunkles Kapitel, in den allerletzten Versen fällt doch ein greller Lichtstrahl hinein. Diese letzten Verse muss ich Ihnen vorlesen, weil sonst der Druck auf dem Papier zu lang geworden wäre. ab Vers 20. Und dieser fünfte und letzte Punkt lautet, es gibt trotzdem Zukunft. Es gibt trotzdem Zukunft. Also fassen wir nochmal zusammen. Erstens, Gott hält auch sein Gerichtswort. Das heißt, keiner kann sich rausreden. Denn zweitens, Gott schickt seinen Umkehrruf voraus. Und dieser Umkehrruf wendet sich an unser Herz. Denn drittens, die größte Gefahr kommt von innen. Und deshalb muss sich jeder Einzelne prüfen. Denn viertens, Mitläufer sind mitschuldig. Aber die Schuld hat nicht das letzte Wort, denn es gibt trotzdem Zukunft. Das ist das fünfte und letzte. Und jetzt hören wir zum Schluss diese Verse 20 bis zum Ende. Den Überrest derer aber, die dem Schwert entkommen waren, führte er Nebukadnezar nach Babel hinweg und sie wurden ihm und seinen Söhnen als Knechte dienstbar, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. So wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt, bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung währt, bis 70 Jahre vollendet sind. Und dann der Brückenschlag. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Erstmal diese Ankündigung der 70 Jahre. 70 Jahre lang. Und 70 Jahre in der Fremde sind unheimlich lang. Und viele werden sich gesagt haben, bis die 70 Jahre vorbei sind, bin ich schon längst gestorben. Und dennoch machen diese 70 Jahre klar, es wird ein Danach geben. Es wird nicht immer finster bleiben über denen, die in Angst sind. 70 Jahre und durch das Gericht hindurch wird unser Gott ein Neues entstehen lassen, ein Neuanfang. Und die letzten beiden Verse, die zeigen dann konkret, wie Gott diesen Neuanfang machen wird. Sie schlagen diese Brücke über die babylonische Gefangenschaft hinweg. Man kann sagen, zwischen Vers 21 und 22 kommen diese 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Und dann ist es so, als ob die letzten beiden Verse uns einen Blick durchs historische Schlüsselloch gewähren. Ins Jahr 538, wo dann Kyros auftritt. Die Mächtigen kommen und gehen. Und Gott lässt einen neuen Herrscher auftreten, Kyros, den Perserkönig. Der ist ab 538 der neue starke Mann. Persien stürzt Babylonien von der politischen Bühne. Und dieser Kyros, der sorgt kurz nach seinem Antritt mit seinem Erlass dafür, dass die Israeliten wieder aufbrechen in die Heimat. Es gibt trotzdem Zukunft. Kaum an der Macht ändert Kyros sofort seine Judenpolitik. Und er drängt sie geradezu, in ihr Land zurückzukehren. Und dieses ist so ungewöhnlich. Es gibt in der alten Geschichte kaum etwas Vergleichbares, dass die Bibelkritik lange behauptet hat, das ist frei erfunden, die Sache mit Kyros. Und dann haben Archäologen eine beschriftete Steinsäule ausgegraben. Und diese beschriftete Steinsäule enthielt eine detaillierte Beschreibung der politischen Taten des Kyros. Und da fand man eindeutige Hinweise genau auch auf diesen Vorgang, dass der persische Herrscher gleich zu Beginn seiner Amtszeit verfügt habe, dass die Juden wieder in ihr Land zurückkehren sollen. Und wie kam er dazu? Unser Kapitel 36, Vers 22 sagt, Gott erweckte sein Herz. Da erweckte der Herr den Geist des Kyros. Und am Ende hat Kyros den Israeliten nicht nur erlaubt, ins Land zurückzukehren, sondern er hat sie sozusagen getrieben. Und er hat, wie wir aus Nehemia wissen, sie auch noch materiell dabei unterstützt. Und so endet dieser wuchtige Geschichtsbericht. Es gibt trotzdem Zukunft. Und jetzt kommen wir zum Schluss, liebe Gemeinde, wieder auf das Pauluswort zurück. Paulus, der uns ins Gebet genommen hat, der gesagt hat, Leute, schiebt das nicht weg, sagt nicht einfach, das ist Altes Testament. Gott hat das aufschreiben lassen zur Warnung für uns. Nicht nur das Volk Israel verschwand für einige Zeit von der Bühne der Geschichte, auch mit christlichen Gemeinden ist es immer wieder so gegangen. Denken wir an Ephesus, im 5. Jahrhundert waren sie verschwunden. Aber heute befindet sich, wie ich erfahren habe, in Seldschuk, etwa 3 Kilometer von Ephesus entfernt, wieder eine kleine Christengemeinde. Und es gibt eine Bibelschule an diesem Ort, wo Gläubige für den Dienst am Evangelium zugerüstet werden. Es gibt Zukunft. Und wir wissen, dass der Herr Jesus diese Garantie gegeben hat, Matthäus 16. Die weltweite Gemeinde wird bleiben, bis der Herr wiederkommt. Sie wird nicht zerstört werden können. Aber einzelne Ortsgemeinden, einzelne Glaubenswerke. Und jeder kann sich fragen, wenn er diese Verse liest, was wird aus unserer BEG geworden sein, sagen wir, in 35 Jahren. Überlegen Sie das mal. Egal, wie diese Gemeinde dann genau heißen wird und wie die Ältesten dann heißen werden. Was wird aus der BEG geworden sein in 35 Jahren? Wird sie noch treu ihren Dienst tun? Wird sich die BEG in 35 Jahren noch für die Irrtumslosigkeit der Bibel einsetzen? Wird sie noch leidenschaftlich dafür arbeiten, dass Menschen für Jesus gewonnen werden? Wird die BEG in 35 Jahren ein Ort sein, an dem Menschen sich gegenseitig tragen und füreinander eintreten und einander dienen, um Jesu willen? Wird die BEG ein Ort sein, an dem Christen einander lieben und an dem sie die Verlorenen lieben, weil wir Jesus lieben? Oder wird auch für diese Gemeinde der Tag kommen, an dem Gott sagt, es war keine Heilung mehr möglich? Paulus sagt, es ist uns zur Warnung geschrieben, aber auch zum Trost und zur Hoffnung. Und man kann weiter fragen, was wird mit jedem Einzelnen von uns sein? In einem Jahr, in 5 Jahren, in 20 Jahren? Was wurde mit den Deportierten, die in Babylon starben und nicht wieder zurückkamen? Es kam darauf an, auf wen die Einzelnen sich verlassen haben. Und diejenigen, die sich mit ihrer ganzen Verzweiflung in die Arme des heiligen Gottes geworfen haben, auch wenn sie in Babylon gestorben sind, werden im Himmel dabei sein. Und was wird aus uns? Gottes Wort sagt, es gibt nur einen einzigen Ort, an dem wir ganz sicher sein können. An dem wir ganz sicher sein können, dass Gottes Gericht uns nicht verdammen wird. Dass wir am Ende nicht in der Hölle sein werden. Und dieser Ort ist eine Person. Es gibt nur diesen einen Ort. Also, ob du Hoffnung haben kannst oder nicht, das hängt nicht daran, ob dein Grab in Jerusalem oder in Babylon steht. Das hängt nicht davon ab, ob dein Grab irgendwie hier auf dem Friedhof in Limmer oder irgendwo sonst steht. Das ist völlig, völlig unwichtig. Sondern es hängt auch nicht davon ab, ob du jung stirbst oder alt stirbst. Sondern es hängt einzig davon ab, ob du diesen Ort kennst, den Paulus so beschrieben hat. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind, die bei ihm sind, die ihn als ihren Herrn haben, die zu Jesus gekommen sind, um sich ihre Sünden vergeben zu lassen und die zugegeben haben, dass sie im Urteil des heiligen, vollkommenen Gottes unendlich viel Schuld auf sich geladen haben und dass sie Vergebung brauchen und Rettung brauchen. Und wenn Gottes Wort dir diese ernste Wahrheit über sein Gericht vor Augen stellt, dann ist die wichtigste Frage für dich persönlich: Bin ich schon an diesem Ort, an diesem einzigen Ort der Sicherheit, von dem Paulus spricht? Gehöre ich zu denen, von denen der Apostel sagt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die zu Jesus gehören? Das ist die alles entscheidende Frage. Gehört dein Leben Jesus? Und das liegt nicht an der moralischen Qualität deiner äußeren Lebensvorstellung, sondern das liegt einzig daran, ob du zugegeben hast, dass du ihn brauchst und dass er dein Retter sein soll für Zeit und Ewigkeit. Und wenn du das bejahen kannst, dann hast du Grund wirklich zu tiefster, dankbarer Freude. Und wenn du das für dich persönlich aus Überzeugung bejahen kannst, dann kann ich das auch nicht mehr kalt lassen, wenn du siehst, wie andere Menschen diesem Gericht Gottes schutzlos entgegengehen. Und wenn du das von dir noch nicht aus Überzeugung sagen kannst: Meine Rettung ist Jesus und meine Hoffnung ist er, dem mein Leben gehört, dann solltest du nicht eher ruhen, bis du das auch sagen kannst. Dann solltest du nicht zu denen gehören, von denen hier gesagt wurde und keiner erschrak, sondern solltest du zutiefst erschrecken in deinem Inneren und diesen Herrn, der schon lange nach dir sucht, auch deinerseits suchen. Du findest ihn hier in seinem Wort. Du findest Jesus in den Evangelien. Du findest ihn, wenn du einfach mit deiner ganzen Rat und Hilflosigkeit zu ihm rufst und sagst: Herr, rette mich. Und ich gebe zu, dass ich das Opfer, das du am Kreuz von Golgatha stellvertretend gebracht hast, dass du meine Schuld auf dich genommen hast, dass ich das brauche, dass ich dich brauche. Und dann ist die wichtigste Frage für dich geklärt. Und dann weißt du, dein Leben hat Zukunft. Und es liegt in der Hand dieses allmächtigen Gottes, der die ganze Geschichte souverän regiert. Und dann kannst du auch voller Freude in die Zeilen einstimmen, die ein alter Christ in einem Gedicht, in einem ganz schlichten Gedicht aufgeschrieben hat, kurz vor seinem Tod. Da fasst er das im Grunde genommen zusammen, was wir gesagt haben. Ich weiß, dass diese Zeit auf Erden von Tag zu Tag wird kürzer werden. Doch bin im Herzen ich ganz still. Das Ziel, dem ich entgegengehe und das im Glauben ich schon sehe, bringt mir der Herrlichkeiten Fülle. Wenn mich die Gnade, also Gottes Erbarmen, wenn mich die Gnade einst vollendet, wenn dieser Lebensweg beendet, dann wird das mein Verdienst nicht sein. Ich will dies Leben voller Sünden allein auf jenes Opfer gründen, das Christus bracht, der Heiland mein. So brauche ich mich nicht abzuquälen, um meine Werke aufzuzählen. Der Mann am Kreuz macht alles gut. Mit ihm will ich mich ganz verbünden, sein Heil mit großem Dank verkünden und leben mit getrostem Mut. Aus Dankbarkeit kann ich nicht schweigen, muss anderen Menschen Jesus zeigen, der blutend starb an unserer Stadt. Sie sollen auch nach Hause finden, weil Jesus uns erlöst von Sünden. Wohl dem, der einen Retter hat. Herr Jesus Christus, danke, dass du dieser Retter bist. Und dass du der Ort bist, an dem uns nichts mehr zerstören und verdammen und in die Verlorenheit werfen kann. Herr, und wir loben dich dafür, dass du als heiliger Gott genauso lebendig bist und real und gegenwärtig, wie du es warst in der Geschichte deines Volkes. Herr, dir sind die Zügel zu keiner Sekunde entglitten. Und danke, dass wir das auch für unser Leben wissen dürfen, dass dir die Zügel niemals entgleiten, dass du treu bist und allmächtig. Und wir wollen uns ganz auf dich verlassen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns nahe bei dir hältst, dass du uns ein sensibles Gewissen immer wieder gibst und dass du uns ein getröstetes Herz schenkst, weil du alles gut machst und weil wir als Gemeinde und als Einzelne in deinem Gefolge sicher sein dürfen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, für die Menschen, die das so von sich noch nicht behaupten können, weil sie diesen Schritt in deine Sicherheitszone, diesen Schritt zu dir hin noch nicht gegangen sind. Schenke ihnen den Mut, dieses bald zu tun und lass sie erfahren, dass du der Tröster bist und jeden aufnimmst, der zu dir kommt. Wir wollen dir für alles Danke sagen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.